Unendliche Weiten, gehen, wohin noch kein Mensch vorher gegangen ist, Risiken und Strapazen auf sich nehmen, Neues entdecken. Nein, hier geht's nicht um die Erforschung des Weltraums à la Star Trek, sondern um durchaus irdische Weiten und Herausforderungen. Die höchsten Berge der Welt und deren Besteigung sind heute das Thema in dieser neuen Ausgabe des Freisprechers hier bei uns auf PH 88,4. Ich habe mir dafür einen Menschen eingeladen, der wie wenige das Bergsteigen geprägt und alle 14 Achttausender des Planeten Erde bestiegen hat. Hans Kämmerlander. Dabei ist er eigentlich durch einen reinen Zufall zum Bergsteiger geworden. Heute engagiert er sich für die Rechte der Sherpas und den Naturschutz der höchsten Berge im Himalaya. Wie eine simple Frage ein Leben veränderte, Geschwindigkeiten im Bergsport und Skifahren am Mount Everest. All das und mehr hört ihr gleich hier im Freisprecher. Für euch am Mikrofon ist der Matthias Baumann.
Am Telefon begrüße ich Hans Kämmerlander, Extrembergsteiger und Bergführer aus Tirol. Schönen guten Abend, Herr Kämmerlander.
Ja, guten Abend auch.
Herr Kämmerlander, Sie sind einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Aus Ihrer Biografie konnte ich auf Ihrer Homepage erlesen, dass Sie Ihren ersten Aufstieg in einer Schulpause sozusagen in Ihrer Kindheit sind Sie Touristen gefolgt. Ist das richtig?
Ja, das war so. Ich bin geboren ganz im Norden Südtirols, 1500 Meter in einem Bergbauerndorf, war auf dem Weg zur Schule und da kamen zwei Wanderer und die fragen mich ganz, als sie so ein bisschen, die waren nicht ortskundig, nach dem Weg in Richtung meines Hausberges. Ich habe ihnen erklärt, bin neugierig geworden, was die da oben wollen, bin hinter ihnen nach und wusste natürlich nicht, dass ich an dem Tag einen so weiten Weg beginnen werde.
Das heißt, Sie haben sich schon auch ein wenig geführt?
Nein, ich bin eigentlich immer außer Sichtweite von den beiden so hinten nachgeschlichen, weil ich war ja auf dem Weg zur Schule und dann in dem Moment auch Angst gehabt, wenn sie mich sehen, dann schicken sie mich natürlich runter ins Tal. Deswegen bin ich eigentlich so ein unsichtbarer Mitläufer gewesen. Erst am Gipfel oben und ist dran getroffen und die haben nicht geschumpfen, die waren sehr nett zu mir, haben mir sogar einen Apfel gegeben, das werde ich nie mehr vergessen. Das war einfach ein ganz besonderer Tag. So eine richtig tiefe Jugenderinnerung.
Und das hat dann auch in Ihnen so diese Liebe und auch ja ein Stück weit die Sucht nach den Bergen hervorgerufen.
Ja, ich war dann die folgenden Jahre immer wieder unterwegs. Ich war einfach auf der Suche nach diesem Erlebnis. Und so nach und nach sind die Wege steiler geworden, die Berge höher. Und irgendwann kam der Traum, vielleicht, wenn ich es vom Alter her dann machen darf, die Bergführerprüfung und die Skilehrerprüfung ablegen und somit dann das Hobby zum Beruf machen. Und das ist mir dann auch gelungen und in dem Moment ist der Weg zu den Bergen für mich frei geworden.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wann hat sich das denn so ergeben, dass Sie wirklich auch von Ihrer Berufung leben konnten?
Ja, das war dann in dem Moment, wo ich Bergführer war. Dann war ich den ganzen Sommer hauptsächlich in meiner Heimat in Südtirol unterwegs, in den Dolomiten. Und im Winter war ich als Skilehrer im Taufratal auf der Piste. Und somit war die Frühsaison, praktisch Frühling und Herbst, war Freizeit. Und da habe ich jede Menge Zeit gehabt, praktisch dieses Hobby so intensiv als möglich für mich privat auszuschöpfen. Und das war dann optimal und als Bergführer, muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. Ich habe als Anfangsbergführer in der Alpinschule von Reinhold Messner gearbeitet und ihn dort kennengelernt. Und er war auch die Person, die mir ein paar Jahre später die Tür zu den hohen Bergen aufgemacht hat.
Diese Expeditionen, die Sie gemacht haben, das ist ja jetzt nichts, was jemand einfach so unternehmen kann und sei es, dass er noch so viel Geld hat. Also da ist ja, wie soll man sagen, eine Entwicklung und eine gewisse Befähigung damit verbunden. Wie sind Sie dazu gekommen, diese außergewöhnlichen Expeditionen zu unternehmen?
Ja, das war eine Einladung von Reinhold Messner und an seiner Seite, er war damals ja schon der ganz große Höhenbergsteiger und ich war der totale Neuling. Und an seiner Seite bin ich losgezogen, er war mein Lehrmeister in dem Moment und bin bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann vom Höhenbergsteigen zurückgezogen hat. In dem Augenblick, er war der erste Mensch, der alle 14 Achttausender bestiegen hat. Es gibt 14 auf dieser Welt. Und ja, ich habe meine ersten 7-8000er an der Seite von Messner geschafft. Und erst wenn er ausgestiegen ist, bin ich dann schon mit einer recht großen Erfahrung, bin ich den Weg weitergegangen und habe versucht, das Höhenbergsteigen mit dem Skifahren zu kombinieren, weil ich seit meiner Jugendzeit die beiden ganz großen Hobbys Skifahren, auch ein bisschen Rennen fahren und Klettern waren. Und natürlich sicher wird jeder verstehen, was das für mich persönlich, welcher Augenblick war, Jahre später am höchsten Berg der Welt, am Mount Everest, direkt am Gipfel die Skier anzuschnallen, um 6 Stunden dann über die Nordwand bis zum Fuße des Berges abzufahren.
Mit den Ski vom Gipfel des Mount Everest abzufahren in 6 Stunden. Der Extrembergsteiger Hans Kammerlander hat es getan.
Das ist natürlich etwas, auf das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorbereiten, da Sie der erste Mensch waren, der diese sehr lange Abfahrt unternommen hat. Wie geht man mit sowas um?
Ja, das war eigentlich so. Ich habe mich so viel mit dieser Abfahrt beschäftigt und ich habe schon vorher meine Ski mitgehabt. Ich bin zum Beispiel schon vorher vom Nanga Parbat mit Ski abgefahren. Und das ist sogar von der Abfahrt her steiler und von die Wandhöhe ist sogar höher. Allerdings ist der Berg viel, viel, viel tiefer, weil zwischen 8000 und 150, wie der Nanga Parbat hoch ist, und 8850, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, immer vorausgesetzt, wenn man ohne Zusatz, ohne künstlichen Sauerstoff unterwegs ist.
Sie sind auf diese hohen Berge, auch auf die Skiabfahrt vom Mount Everest, ohne künstlichen Sauerstoff gegangen. Jetzt ist es ja so, ein normaler Mensch würde in dieser Höhe einfach aufgrund des Sauerstoffmangels einfach, sage ich jetzt mal, umfallen. Wie trainiert man sowas? Wie ist so etwas möglich?
Ja, das war natürlich lange Zeit eine offene Frage und auch von Seiten der Mediziner wurde es nicht für möglich gehalten, auf den höchsten Berg der Welt ohne Sauerstoffmaske zu gehen. Und inzwischen geht es schon wahnsinnig schnelle Zeit vorbei. Aber vor 30 Jahren hat Reinhold Messner und Peter Haveler das bewiesen, dass es auch ohne geht. Und in dem Moment dann wusste man schon, es geht nur für die Ersten. Das war ein sehr kühner Schritt, das zu wagen. Aber ich habe, wenn ich zum Everest unterwegs war, schon doch, ja, was habe ich denn, wie viel, 9-8000er bestiegen. Und dabei waren auch ein paar von den ganz hohen. Also war es für mich nicht mehr diese ganz große Ungewissheit. Ich wusste, wenn ich gesund bin, wenn ich mich sehr gut vorbereite, praktisch sehr gut und in aller Ruhe akklimatisiere, dann ist das schon drin. Also ist diese Unsicherheit nicht so in mir drin gewesen. Allerdings das Ganze, die Kombination, die Ski hochbringen, ich habe sie selber hochgebracht, schauen, wie die Verhältnisse für die Abfahrt sind. Es war schon eine sehr, sehr heikle Expedition, praktisch eine Erinnerung im Nachhinein, von der ich sicherlich das ganze Leben sehr, sehr zehren kann.
Gibt es Training, dass man da, dass das Blut mehr Sauerstoff aufnehmen kann oder so? Also wie stelle ich mir so etwas vor?
Ja, nein, es ist eigentlich nur, es gibt eigentlich kein Training, die Akklimatisierung zu beschleunigen. Es ist auch so, manche akklimatisieren sich ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Aber auch wenn die Form noch so gut ist vom Lauftraining zu Hause und so, akklimatisieren muss man sich genauso, wie wenn man weniger in Form ist. Man muss einfach dem Körper Zeit geben. Und zum Beispiel für einen Everest ohne Sauerstoff, damit die Chancen irgendwie realistisch werden, da ist Minimum eine Zeit notwendig von einem Monat von 5000 nach oben, wo man vielleicht von 5000 hochgeht bis 6000 dort, ein, zwei Tage bleibt in einem Zelt, dann wieder zurückgeht, sich erholt, dann wieder hoch auf 6000 bleiben und einen Schub weiter, vielleicht bis 7000, ein, zwei Tage bleiben, dann noch einmal zurück zur Basis, am Fuß des Berges ist das Basislager, wo man errichtet einige Zelte und so, dort wieder Kraft tanken und dann wieder ein Vorbereitungsaufstieg, der sollte schon Minimum bis 8000 Meter gehen, um dort noch einmal die Akklimatisierung zu vollenden und dann noch einmal zurück zum Basislager, Kraft tanken und dann ist auf einen Aufstieg ohne Sauerstoff zu denken. Aber vorher alles, was man da machen würde, wäre natürlich Unsinn, Leichtsinn und viel zu gefährlich. Sehr schnell holt man sich ein Lungen- oder ein Hirnödem da oben, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, sich perfekt zu akklimatisieren.
Also schon ein, ja, wie soll man sagen, ein kalkuliertes Risiko.
Ja, es ist, ich glaube schon, dass man, vor allem wenn man so viel in der Höhe unterwegs war, dass man den Körper kennt und weiß, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wann kann man es probieren. Und da muss man halt Geduld haben, auch wenn das Wetter noch so schön ist. Wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht akklimatisiert, dann darf man auf keinen Fall starten. Das sind mit die größten Fehler, die die Höhenbergsteiger machen. Und da muss man sogar riskieren, dass wieder schlecht Wetter kommt, aber es bringt nichts, zu früh einen Versuch zu machen.
Wir sprachen über Risiken beim Höhenbergsteigen und Fehleinschätzungen. Oft auch fehlt der Respekt vor dem Berg und auch die Erfahrung. Was kann das für Folgen haben?
Die Gefahr in der großen Höhe ist immer da. Ein Restrisiko ist da, weil wenn wirklich ein Wetterumschwung jemanden oben auf dem Berg festhält, wo es keine Abstiegsmöglichkeit mehr gibt, weil das Wetter zu schlecht ist, dann zwingt es vielleicht jemanden zu lang in der Höhe zu sein und dann wird es aber blitzgefährlich. Aber das sind Situationen, wo es eigentlich kein nach vorne und kein zurück gibt, weil das Schlechtwetter es nicht ermöglicht. Das sind die ganz gefährlichsten Momente und da musst du genau schauen, dass du ja auch nicht in solche Situationen hineinkommst, weil es wird schnell eine tödliche Falle.
Wie lebt man mit dieser Gefahr? Können Sie das irgendwie ausblenden oder ist das einfach etwas, was ja zum Leben dazugehört?
Ja, es ist natürlich, mir ist bewusst, dass wir mit einem sehr hohen Restrisiko leben, weil die Statistik beweist es einfach ganz klar. Und es ist ja auch wirklich so, natürlich ist es sehr, sehr tragisch, sehr dramatisch, aber in den letzten 15 Jahren zum Beispiel sind von den Top-Höhenbergsteigern sind über 70% haben den Weg nicht überlebt. Also das Restrisiko ist sehr hoch, weil wir klettern. Wenn wir einen Fehler machen, dann ist das nicht so wie beim Autorennfahrer, der im Reifenstapel landet oder der Skirennläufer, der im Fangnetz landet. Nein, vielfach da oben, auch einfach aus taktischen Gründen, klettern wir ohne Seil, damit wir schneller sind und weil ein Sichern zum Teil einfach nicht mehr möglich ist. Und dann natürlich der kleinste Fehler, der zu einem Ausrutscher führt, ist nicht mehr korrigierbar. Also durch das die hohe Ausfallsquote und ihn leider auch doch einige meiner absolut besten Freunde auf diesem Weg verloren, auf den hohen Bergen oder auch unten in den Alpen. Ich weiß es schon, aber ich kann recht gut mit diesem Risiko umgehen und ich gehe los und weiß ganz genau, wenn mir etwas nicht hundertprozentig passt, dann bin ich imstande umzudrehen, auch wenn der Gipfel vor der Nase ist. Und dieses Umdrehen muss man lernen. Und wenn man das gelernt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem nichts passiert, schon sehr, sehr hoch. Und das positive Denken muss einfach sein, sonst ist das die falsche Sportart automatisch.
Das heißt, man braucht auch wahrscheinlich eine relativ hohe Frustrationstoleranz. Also wenn man dann wirklich so kurz unterm Gipfel merkt, okay, jetzt wird es gefährlich, jetzt muss ich umdrehen, ne?
Ja, das ist ganz schwer. Wenn ich zurückdenke, ich bin jetzt schon 50 überschritten gerade und wenn ich zurückdenke, meine Jugendjahre, das Umdrehen ist mir einfach nicht gelungen. Und gerade eben dadurch bin ich oft in Situationen hineingeraten, die sehr, sehr kritisch waren. Was mir wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr passiert, weil wenn ich eine Gefahr sehe, dann reagiere ich sofort, weil das Restrisiko ist Risiko hoch genug. Ist, ich meine, das Restrisiko, was ein Mensch eigentlich gar nicht voraussehen kann. Also sollte er einfach reagieren, wenn er ein Risiko in die Augen schaut. Und das ist halt das Entscheidende. Und nicht einfach dumm sein, zum Beispiel um auf einen hohen Berg steigen und in den Spätnachmittag hineingehen und gegen Abend oder erst am Abend diese höchsten Punkte der Welt erreichen. Das ist nichts anderes wie Dummheit. Das sind Kapitalfehler, aber dann kommt die Nacht, die Müdigkeit ist sowieso extrem und beim Abstieg, dass da etwas passiert, die Wahrscheinlichkeit ist riesig und gerade auf die Art und Weise sind so viele Unfälle passiert auf den höchsten Bergen der Welt.
Gleich spreche ich weiter mit Hans Kammerlander, diesmal über Naturschutz und Massentourismus auf den Gipfeln der Welt.
Wie stehen Sie, wenn wir es gerade von Risiko und das Überschätzen einfach angehen, dass die Leute auch die Höhe und auch den Berg vielleicht einfach unterschätzen? Man kann ja mittlerweile, habe ich im Vorfeld gelesen, auf den Mount Everest Touren buchen für sehr viel Geld.
Ja, ja.
Was ist davon zu halten? Es erscheint mir seltsam.
Freut mich über diese Frage, weil ich halte natürlich von sowas überhaupt nichts. So, für mich ist das schon, grenzt das schon an eine fast an Kriminalität. Es gibt Gute, die machen das schon. Die informieren die Leute perfekt und die begleiten dann auch die Gruppen selber. Also versuchen sie schon, die Teilnehmer genau zu informieren und verlangen von denen schon eine gewisse Tourenliste, was sie vorher gemacht haben. Aber es gibt auch die schwarzen Schafe, die den Everest anbieten. Locken ganz mit verlockenden Angeboten praktisch die einheimischen Sherpa werden den Berg schon präparieren mit Fixseilen vom Basislager bis zum Gipfel, mit Sauerstoffdepots, mit den fixen Hochlagern, 3-4 Hochlager auf dem Weg zum Gipfel, alle 500 Meter oder 600 ein Lager. Also der Berg wird leicht gemacht. Und dann werden die Leute gelockt, müssen so bis zu $60,000 bezahlen. Und plötzlich stehen sie vor dem Berg und merken, ja, diesen Berg haben wir doch nicht gebucht. Und dann ist eine zusammengewürfelte Gruppe da, wo keiner den anderen kennt. Und da entstehen halt doch Extremsituationen. Und dann sind sofort die Reibereien, die Streitereien da. Also unschöne Geschichten am Berg. Und diese Anbieter, die das auf die Art und Weise machen, und davon gibt es genug, die arbeiten in meinen Augen schon sehr kriminell. Und die Sherpas sind halt immer wieder die Opfer, die wie die Versuchskaninchen nach vorne getrieben werden. Und all das, so, das ist eigentlich für mich persönlich das Einzige, was ich wirklich kritisiere am Bergsteigen. Ansonsten bin ich sehr fair. So, jeder soll seinen Weg machen, wie er ihn Freude macht, weil Kritisierer gibt's ja sowieso genug. Aber das ist halt einfach eine so unschöne Sache und es spielt sich halt so viel auf Kosten der Gesundheit der Sherpa ab und auf Kosten der Umwelt, weil doch dann das Leergut wird einfach weggeschmissen ab einer gewissen Höhe und all das sollte nicht auf diesen Bergen sein, in diesen Traumlandschaften.
Können Sie sich vorstellen, sich irgendwann zur Ruhe zu setzen, in Rente zu gehen und nicht mehr auf Berge oder kleinere zu steigen?
Nein, mit Sicherheit nicht. Die Berge haben mein Leben so verändert und werden auch mein Leben bleiben. Ich sage immer wieder, mein großes Ziel wäre, wenn ich vielleicht mit 80 Jahren noch die Gesundheit hätte, auf meinen Hausberg, den knapp über 3000 Meter hohen Moosstock zu wandern, wo ich mit 8 Jahren aus purer Neugierde begonnen habe. Dann wäre ich natürlich sehr glücklich. Da hätte sich ein ganz, ganz schöner Kreis geschlossen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das auf jeden Fall für Sie wahr werden kann, dieser Traum.
Danke, ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute und toi, toi, toi für die Zukunft.
Ja, danke vielmals.
Hans Kammerlander ist immer noch aktiv und denkt nicht ans Aufhören. Wer Näheres über ihn, seine Vorträge und Projekte erfahren möchte, kann das auf seiner Homepage www.kammerlander.com tun. Informationen zu seinem Projekt der Nepalhilfe findet ihr ebenfalls dort unter www.kammerlander.com/Nepalhilfe.